Sachen mitnehmen. Genau, falls einige mich jetzt nicht kennen, ich bin der Alexander, verheiratet mit Angelika und wir haben 4 wunderbare Kinder, sind alle hier im Raum, denke ich. Und genau, wir kommen aus Berlin, sind dort als Gemeindegründer unterwegs, in Ost-Berlin und hatten das große Vorrecht gehabt, an der Gründung dieser Gemeinschaft hier beteiligt zu sein. Und es ist immer wieder neu, immer hierher zu kommen, für mich wie nach Hause kommen. Und ich weiß noch genau, wo wir gestartet haben, war Manuel gerade geboren. Also der kleine Junge, der schläft. Und ja, also es ist immer ein Vorrecht, bei euch zu sein. Und auch wenn natürlich, Gott sei Dank, viele neue Menschen dazugekommen sind, es ist etwas Schönes, hier zu sein. Und von Anfang an war es so, dass Jesus uns gesagt hatte, wir haben ihn gefragt, sollen wir das machen? Sollen wir einen weiteren Raum eröffnen? Und er sagte, macht es. Macht es, denn ich will euch viele Menschen schicken und die sollen in eurer Mitte aufblühen. Und das zu sehen, dass hier Menschen kommen, die sich verändern, die aufblühen und ein Zuhause finden, ist ein großes Vorrecht, einfach das zu erleben. Und deswegen ist es für mich immer wieder eine Freude und für uns als Familie herzukommen und immer wieder zu sehen, was Gott hier für eine Geschichte schreibt mit einzelnen Menschen. Genau. Und als ich mich so vorbereitet hatte für hier, habe ich mir gedacht, so habe ich an euch gedacht und an die Christen, die jetzt sich versammeln, mal wieder in Gottesdiensten, Ostern. Und habe ich mich Jesus gefragt, Jesus, was ist eigentlich, was zeichnet Christen aus? Außer jetzt die Liebe zu dir, aber was zeichnet einen Christen aus? Warum begeben sich die Menschen immer wieder an solche Orte wie hier? Warum bleiben sie nicht zu Hause und leben ihr, sage ich mal, dieses 0815-Leben eines Deutschen oder eines europäischen Bürgers? Und es war so, als wenn das so von meinen Augen war, als Jesus sagt, das ist diese Sehnsucht nach mehr. Und ich glaube, das ist das, was Christen auszeichnet. Und wir sind heute hier, weil wir glauben, es ist mehr gibt als das normale Leben, was wir, die Arbeit, ja, diese Smalltalks, ja, das, was wir im Fernsehen sehen. Und wir ahnen, wir haben etwas, das in unserem Leben passiert, dass wir in uns eine Sehnsucht geweckt wurde. Und wir sind auch, ja, und da seitdem ist in uns etwas da, was uns nicht zur Ruhe kommt. Und wir folgen dieser Sehnsucht nach Leben. Es gibt mehr als das, was die Welt bietet und deswegen folgen wir diesen Worten Jesu Christi. Deswegen kommen wir an diese Orte, wo diese Worte immer wieder erzählt werden, in den Liedern, in den Zeugnissen. Und ich glaube, deswegen sind die meisten Leute heute hier. Und es ist wie so eine Hoffnung, die in uns lebt und auch uns immer wieder ansteckt, herzukommen. Und ich freue mich, mit Menschen unterwegs zu sein, die dieser Hoffnung folgen. Und die wissen, es gibt etwas, das ist einfach genial. Und ich habe es erlebt und ich weiß, es gibt mehr davon. Es gibt mehr davon. Und ich weiß nicht, ob jeder von euch die Jahreslosung kennt. Ja, wer weiß das? Ihr dürft das gerne laut sagen. Wer ist mutig? Oder sinngemäß, muss jetzt nicht wörtlich sein, worum geht die Jahreslosung? Genau, ein neues Herz, habe ich gehört. Ein neuen Geist. Hesekiel 36, 26. Ich gebe euch ein neues Herz und ich lege in euch einen neuen Geist. Und das klingt nach Veränderung, es klingt nach, als wenn Gott etwas Neues kreiert in uns. Und ich glaube, dass hier Menschen sitzen, die sind hier, weil sie danach sich sehnen. Weil sie gesagt haben, hey, Mann, es gibt mehr. Ich weiß es, tief innern, etwas ist in mir drinne. Ich folge dem und ich glaube, dass es etwas Neues gibt für mich. Eine neue Schöpfung, ein neues Leben. Also, wer die Jahreslosung noch nicht kennt, schaut euch die nochmal an. Ist ein wunderbarer Vers, beschreibt das, was wir in Karfreitag und Ostern sich vollzieht. Aber die Frage ist ja oft so, wenn wir das hören, gebe euch ein neues Herz, ich gebe euch einen neuen Geist, ich tue etwas Neues in euch. Wie kommt diese Wahrheit, dieses von Gott in unser Leben hinein? Wie kann ich mich verändern? Wie kann ich dieses neue Leben hineinkommen und das anzapfen und das ist ein Teil von mir? Und ich denke, heute sind wir auch hier, um da eine Antwort zu finden. Wie kann diese Sehnsucht in mir ein Stück gestillt werden und noch stärker werden, der Hunger nach diesem Leben? Und wie kann es in mir sichtbar werden? Ist es nicht Gott, der hier aktiv ist? Ja, es steht im Hesekiel, ich lege, also er tut es, er macht es und nicht du tust es. Ja, komm, du musst dich anstrengen. Oh, du bist wieder heute so schlecht. Komm, du musst dich verbessern. Ja, also ich denke, ihr kennt das, dass man sich immer wieder denkt, ich will anders sein, ich will mich verändern, ich will ein anderes Leben sein, ich will vielleicht ein anderer Ehemann sein oder ich will intelligenter sein oder ich will begabter sein. Ja, wir wollen uns verändern und merken, es ist nicht so einfach. Und desto älter wir werden, desto mehr kennen wir auch unsere Schwachheiten. Und da, wo wir merken, okay, wie kommen unsere Grenzen? Wir kommen jetzt von Karfreitag. Und ihr habt bestimmt diese Bilder der Kreuzigung auch im Kopf. Ja, man nimmt sich da in dieser Zeit einfach, die einen gucken sich diesen Passionfilm an, die anderen gucken sich nochmal ein paar Stellen aus der Bibel an und es geht um Kreuzigung. Und jetzt meine Frage heute noch an euch. Was waren die letzten Worte Jesu, als er am Kreuz gestorben war? Das war vorher. Ja. Es ist vollbracht. Genau. Und vergib ihnen, hat er auch gesagt, das hat er vorher gesagt. Und vorher nochmal die Situation, wo er sagt, Johannes, das ist deine Mutter. Und zu Maria sagte er dann, das ist dein Sohn. Und dann sagte er, es ist vollbracht. Und er neigte seinen Kopf. Ja, und gab den Geist dem Vater in die Hände. Ja, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und dann starb er. Und in dem Moment passierte diese Finsternis. In dem Moment passierte, dass der Vorhang im Tempel zerrissen wurde. In dem Moment fing ein neues Zeitalter an. Also etwas hat sich grundlegend getan in der Weltgeschichte, was vorher nicht da war. Es ist passiert. Also wir haben es immer wieder in der Heiligen Schrift. Etwas passiert und es kommt ein neues Zeitalter. Und Jesus hat ein neues Zeitalter eingeleitet. Das heißt, etwas grundlegend hat sich verändert. Und schon von Anfang an im Johannesevangelium wird beschrieben, dass dieser Ort der Kreuzigung, Golgatha, was auf einem Berg stattfindet, und ihr kennt die Bilder, dass die Menschen zum Berg schauen und die sehen die Kreuze. Und Johannes schreibt von Anfang an, dass dieser Ort der Kreuzigung die Erhöhung Jesu Christi ist. Es ist seine Erhöhung. Es ist nicht seine Niederlage. Es ist nicht sein, ja, vor den Menschen durch und durch verloren, versagt, komm runter, Arzt, heil dich selber. Aber Johannes bezeugt es sehr deutlich in dem Evangelien, was er in Christus und die Worte, die Christus ihm gesagt hatte, von Anfang an. Es ist der Ort der Erhöhung. Es ist der Ort des Sieges, weil ein neues Zeitalter anfängt. Und was ist dieses neue Zeitalter, in dem wir stehen? Und ich bin fest davon überzeugt, das mal kurz auszudrücken, dass sich zwischen Himmel und Erde etwas getan hat und dass Himmel und Erde miteinander verbunden sind auf eine Weise, die es vorher nie gab. Er hat den Weg bereitet in die himmlische Welt und hat einen Austausch möglich gemacht, der vorher undenkbar war. Also die Tore sind geöffnet und wir sind eingeladen, an diesem neuen Zeitalter, dieser neuen Wirklichkeit uns zu bewegen. Er als Sohn Gottes. Im Johannesevangelium wird immer wieder von den Zeichen berichtet. Er spricht nicht von Wundern, sondern er spricht von Zeichen. Welche Zeichen, um welches Zeichen geht es Johannes darin in dem Evangelium? Weiß das einer? Ich mache so ein bisschen Bibelstudium mit euch. Ist gut, ja? Die Wolke war ein Zeichen, die Verklärung, ja. Und was war das Ziel darin? Warum hat da Petrus mitgenommen und Johannes war das? Und wer war der Dritte? Andreas? Ich weiß. Hä? Seine Göttlichkeit? Seine, genau, auch Heinrich. Ruhe dahin. Ja, genau. Wasser zu Wein. Dann der Blindgeborene wird geheilt. Der Hauptmann, der auf dem Weg zu Jesus ist, mit ihm von seinem Sohn erzählt. Jesus sagt, geh nach Hause, er ist gesund. Zur selben Stunde weicht das Fieber. Die Speisung der 5000 Männer und, ja, und die vielen Frauen und Kinder. Sein Gang auf dem See. Die Sturmstillung. Und der Gipfel seines Zeichens. Ruhe da hinten. Also er redet die ganze Zeit, ne? Ist das immer so? Genau, also das größte Zeichen ist die Totenauferweckung von Lazarus. Johannes 11. Ein Zeichen für seine Sohnschaft, dass er Gottes Sohn ist, dass er die DNA des Vaters trägt, dass er nicht Mensch ist. Und interessanterweise, die Jünger erschrecken jedes Mal, wenn diese göttliche Natur von Jesus durchkommt. Sie erschrecken jedes Mal. Ihr kennt die Geschichte beim Sturmstillung, alle machen sich in die Hosen, es ist ein Gespenst. Ja, ja, weil es war ihr Freund. Sie haben mit ihm gegessen, sie haben mit ihm gefeiert. Auf einmal läuft er übers Wasser. Was ist das? Ne? Also die Natur Jesu als Mensch und Gott zugleich. Und jedes Mal erschrecken die, was ist das? Weil sie erkennen, er ist nicht nur Mensch, er ist Sohn Gottes. Also es ist die tiefe Erkenntnis seiner Sohnschaft, die in den Jüngern sie verändert. Ihr kennt vielleicht die Szene mit der Sturmstillung, in dem Moment, wo Petrus Jesus als Sohn Gottes erkennt, sagt er, wenn du es bist, dann ruf mich raus. Ja, der hat nicht nachgedacht, der ist einfach seinem Herzen gefolgt. Und was macht Jesus? Er geht darauf ein und sagt, komm. Und in dem Moment, als er ihn als Sohn Gottes entdeckt hatte, erkannt hatte, kam in ihm ein Glaube auf, wo er die Kräfte Jesu zu ihm gekommen sind, ein Teil von ihm wurden und er konnte auf dem Wasser gehen. Also durch den Glauben hatte Petrus Anteil an dieser göttlichen Natur Jesu Christi. Die ganze Story erzähle ich euch jetzt nicht. Petrus, alles in Ordnung. Immer nur die guten Sachen. Der hat dann irgendwann mal ist dann ein bisschen abgetaucht. Aber durch diesen Glauben hatte er Anteil an dieser göttlichen Natur. Und fing Jesus an, in ihm etwas zu kreieren, durch diesen Glauben. Und durch diesen Glauben, sagt uns die Heilige Schrift, empfangen wir diese Kindschaft, empfangen wir diese DNA des Vaters über den Sohn. Haben wir Anteil an der göttlichen Natur Jesu Christi. Hey, guckt euch Petrus an. Er ist sowas von schwach. Ja, er hat in allen Punkten versagt, wo es drauf ankam. Und Jesus sagt, ich gebe dir die Schlüssel. Und ich gebe dir Anteil an meiner Natur. Hey, das ist eine Ermutigung für uns. Wenn wir durch die Evangelien gehen, sehen wir die Schwachheiten dieser Jünger und wie naiv sie doch sind. Aber durch den Glauben nimmt sie Jesus hinein in seine Sohnschaft. In der Geschichte mit Lazarus sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus ist der Kreator, er ist der Schöpfer. Und ich weiß nicht, worauf du vertraust. Vertraust du auf deine Stärke? Vertraust du vielleicht darauf, dass deine Eltern dich gut erzogen haben? Vertraust du darauf, dass du eine gute Zeugnis hast, eine gute Bildung hast, gute Chancen in Deutschland hast? Vertraust du auf deine Stärken? Oder vertrauen wir auf den Sohn Gottes, der Lazarus von den Toten auferweckt hat, der ihn verändert hat? Er war am Verwesen und er hat ihn ins Leben gerufen. Und wenn du manchmal denkst, Jesus, wie kannst du mich gebrauchen? Ich bin doch so schwach. Hey, ist völlig in Ordnung, so mit ihm zu reden. Aber glaubst du, dass er der Sohn Gottes ist? Und er ist der damals die Menschen verändert hat, dass er auch dich verändern kann? Dass er dich mit hineinnehmen kann in seine Natur, in seine Göttlichkeit? Glaubst du, dass er dich verändern kann? Ich möchte euch ermutigen, euer Vertrauen auf das zu legen, was Jesus ermöglicht hat. Er hat ein neues Zeitalter aufgetan. Wir sind eine Generation und wir wissen, dass einige Generationen vor uns, sie haben den Glauben empfangen, durch den Glauben ihre Berufungen empfangen. Sie haben dieses Land hier in Deutschland und Europa maßgeblich geprägt. Und auch wir sind eine Generation und wir dürfen etwas empfangen durch den Glauben. Wir dürfen etwas empfangen. Es ist die Kindschaft, es ist die Natur Christi, die uns frei macht, die uns ein neues Herz gibt, die uns einen neuen Geist gibt, die uns natürlich macht und gleichzeitig übernatürlich. Als Jesus auferweckt wurde, heute ist Ostern, konnte er es nicht selber tun. Wer hat ihn auferweckt? Der Vater. Der Vater hat ihn auferweckt. Dieses Wunder konnte er nicht tun. Natürlich sagt er die ganze Zeit, die Kräfte und alles, was er tut, ist vom Vater kommend. Aber an diesem Punkt, wo er sagt, ich lege meinen Geist in deine Hände, war er völlig machtlos. Und die Auferstehung ist ein Ausdruck der Einheit Gottes. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, die Dreieinigkeit ist eine unglaubliche Demonstration der Einheit Gottes, der Liebe Gottes. Gott, der Vater, liebt seinen Sohn und durch seinen Sohn sind wir mit hineingenommen in etwas ganz Neues. Und jedes Mal in der Kirchengeschichte, aber auch in unserer Zeit, da wo Bewegungen Gott den Vater beiseite tun, fangen sie an, etwas sich selber zu beschneiden. Fangen sie an, sich aus der Einheit mit Christus herauszubewegen. Ich will mal ein Beispiel geben. Als ich geboren wurde, war Gott der Vater aktiv. Der hat ein paar Bausteine von meinen Vorfahren genommen und hat da etwas gemixt. Aber er war aktiv. Und als ich dann zu Christus gekommen bin, brauchte ich Erneuerung. Aber der Geist Gottes ist niemals, dass er den Menschen verachtet, dass er den Menschen unter Druck setzt und ihn kaputt macht. Der Geist Gottes ist nie jemand, der das, was der Vater schon kreiert hat, verneint. Und deshalb ist die Dreieinigkeit, die sichtbar wird in dieser Auferweckung, maßgeblich für uns. Es ist unser Reichtum, es ist unser Schutz, dass wir erkennen, dass wir von Gott gemacht sind. Und das, was Christus hier neu schafft, ist nicht etwas, was das Alte alles verwirft, sondern viele Begabungen, in denen ich jetzt anfange zu leben, sind von Anfang an in der Wiege gelegt worden. Und jetzt wird es spannend. Ja, wir durchschreiten ja die Sünde. Jesus hat uns vergeben. Und jetzt wird es spannend. Wir kommen hinein in ein Auferstehungsleben. Und wir erleben das, dass wir schwach sind, dass wir Menschen sind. Wir haben Hunger, wir haben Angst, wir sind schwach. Und gleichzeitig sehen wir, wie der Geist Gottes uns Kräfte gibt, uns beflügelt, uns verändert und uns in einen neuen Raum stellt, in ein neues Land. Und ich möchte uns ermutigen. Ich weiß noch genau, wo ich zu Jesus gekommen bin. Und eigentlich war es in dem Moment, wo seine Herrschaft angefangen hat, hat die Freiheit zugenommen in mir. Hat das Maß des Glaubens zugenommen und ich fing an zu empfangen. Und ich weiß noch genau, dass dieses Wort, denn ich war eine Zeit lang sehr gefangen, als ich mit Christus angefangen habe, der Pfad des Gerechten ist so hell wie der Morgen, er wird immer heller bis zum vollen Tage. Dieses Wort hat mich in der tiefen Depression meines Lebens rausgerissen, als ich zu Jesus gekommen bin. Und es fing an und es fing an. Und ich muss sagen, es hört niemals auf. Wenn deine Freiheit und deine Hoffnung nicht zunehmen, darfst du gerne wieder neu dich auf den richtigen Weg begeben. Mit Christus zu gehen heißt nichts anderes, als in seiner Freiheit und in den Kräften zu wachsen. Es ist eine never-ending story, die niemals aufhört. Und das ist die Sehnsucht, die mich immer wieder antreibt, unsere Familie antreibt, nach Berlin zu gehen, unser Haus zu öffnen, eine Arbeitsstelle zu suchen und darauf zu vertrauen, dass diese never-ending story weitergeht. Ich weiß noch genau, als ich Jugendpastor war, wir hatten eine Riesenerweckung gehabt und da ging es drunter und drüber. Ich habe meine Arbeit verloren und dann war ich wieder in der Schrauberbude gelandet. War eine ganz spannende Zeit für uns. Genau. Wow, irgendwas trifft mich gerade. Hey, das war eine gute Zeit. Manuel wurde geboren und dann fing an, jetzt geht gleich weiter. So, jetzt. So, und dann ging es weiter. Als ich an den Autos geschraubt habe, war mir klar, du bist am richtigen Ort hier. Und ich habe zum ersten Mal gelernt, Autos zu reparieren. Obwohl Autos nie meine Leidenschaft war, ist für mich Blech nur. Aber ich war, das war am richtigen Ort. Wir haben die Gemeinde gegründet, Emanuel Fellowship. Wir haben unseren Sohn Manuel genannt, Gott ist mit uns und so weiter. Aber ich war in dieser Schrauberbude und dachte so, okay, Jesus, wie geht's weiter? Und dann fing an leichtes Reden. Und das ist diese Auferstehung. Du lebst dein Leben mit Gott, egal wo du bist, ob du im Gefängnis bist, ob du oder in der Schrauberbude bist. Du bist einfach mit ihm und überall ist es herrlich. Und dann auf einmal fing an ein leichtes Reden, wo Jesus sagt: Alex, fang an, dich mit Buchhaltung und Controlling zu beschäftigen. So, okay, ja. Eins habe ich verstanden, ich bin nicht der beste Kfz-Mechaniker, ist nicht meine Begabung, meine nicht meine Leidenschaft, das ist schon eine große Erkenntnis. Okay, wie geht's weiter? Habe ich angefangen und auf einmal, als wir auf dem Sprungbrett nach Berlin schon waren, rief mich mein Chef an, wo ich die am Auto geschraubt habe und sagte, ich habe irgendwie 3 Jahre Buchhaltung verschlampt. Ich brauche jemanden, der das in Ordnung bringt. Ich sage, ja, ich habe irgendwie so einen Kurs gemacht, ich kann es immer versuchen. Na, und dann fing er an, diese 3 Jahre in Berlin aufzuarbeiten. Daraus ist eine große Freundschaft mit meinem Chef, ehemaligen, der diesen Bullihandel hat, entstanden. Wir haben viel erlebt, da ist Seelsorge gelaufen und also ich durfte eine neue Ebene zu ihm entwickeln und es ging dann in Berlin weiter. Warum erzähle ich euch das? Diese Begabungen, die ich da hatte, waren von Anfang an da. Und in dem Moment, wo Jesus mich freigesetzt hat, hat er mich in diese Begabung hineingeführt. Und ihr könnt meine Frau fragen, ich komme nach Hause und es ist anders, als wenn ich am Auto am Schrauben war. Ja. Ich habe Erfolg, ich habe Gunst, ich bin einfach dem gefolgt, was Jesus für mich hatte. Und das ist für mich Auferstehungsleben. Wir sind natürlich und doch gleichzeitig übernatürlich. Wir sind schwach und doch haben wir Anteil an der göttlichen Natur Jesu Christi. Egal wo wir sind, kommen wir in Schwachheit. Aber der Herr ist mit uns und er führt uns in neuen Wegen an wunderbaren Orten. Und jetzt haben wir die große, ja, wir wissen nicht, was Jesus damit will, aber vor 3 Wochen habe ich ein Wort empfangen, wir prüfen das. Ich habe ja auch eine kleine Selbstständigkeit gegründet in diesem Bereich, um Arbeitgebern in Kontakt zu stehen und sie auch zu begleiten. Es ist kein großes Ding, aber ich merke, wie Jesus einen ruft und man folgt ihm. Und ich erzähle euch diese Beispiele, um einfach etwas aufzuzeigen, dass das Auferstehungsleben ist eigentlich das Abenteuer, worin Jesus uns haben möchte. Wenn du bereit bist, die ganzen komischen Gedanken von Minderwertigkeit, von ach, du bist so schlecht, also ihr kennt diesen ganzen komischen Zeug, was da so in Gedanken manchmal kommt. Wenn wir bereit sind, diese Energien, die wir da investieren, beiseite zu lassen und uns auf die Liebe Gottes zu konzentrieren, haben wir so viel Energie, um diesem Auferstehungsleben nachzugehen, nachzujagen. Und das ist Spannung, das ist Abenteuer. Und ich möchte einfach noch in dem abschließend ein Beispiel geben. Ich weiß noch genau, ich hoffe, Victor, du nimmst mir das nicht übel. Wo ich hergekommen bin. Victor, ich habe am Anfang, er war hier, ich bin ja immer nur punktuell da, wir sind ja in Berlin. Und in den letzten Monaten konnte ich sehen, wie ein Victor in aufgeblüht ist, wie ein Menschen investiert. Und ohne dass er etwas tut, ja, ich habe ihn am Freitag gesehen und wie er gebetet hat, habe ich nur gedacht, Jesus, du hast in ihm etwas geschaffen, was ich vorher, entweder ich habe es nicht gesehen, aber es ist entstanden hier. Und das ist das, was ich glaube, was hier auch in Emmanuel Fellowship an diesem Ort auch weitergehen wird, in anderen Gemeinden. Wenn wir dieser Botschaft der Auferstehung glauben, dann werden wir nicht mehr so bleiben, wie wir sind. Und ich weiß, dass diese Stadt auch nicht mehr so sein wird, wie sie sein wird, wie sie momentan ist. Entschuldigung. Ich möchte euch einladen, dass ihr einfach jetzt in kleineren Gruppen füreinander betet. Ihr dürft einfach mutig sein. Vierer, Fünfer Gruppen, dass dieses Auferstehungsleben, diese neue Natur Jesu Christi, dass ihr diesen Glauben empfangt, damit das, was Jesus für euch hat, vorbereitet hat, zu euch kommen kann. Ja, betet, dass ihr diesen Glauben empfängt. Ja? Also ein paar Grüppchen, ja, betet füreinander und dann würde ich gerne abschließend dann noch beten. Seid ihr mutig? Also macht mal ein paar Gruppen. Ja, es sind einige, die noch beten, andere haben Gesprächsbedarf, das ist auch gut, das ist ein gutes Zeichen. Ich möchte nochmal für euch beten, mit der Jahreslosung. Also Jesus ist der Kreator und er hat Lazarus von den Toten auferweckt. Und wenn du keinen Glauben hast daran, dass Jesus aus dir einen neuen Menschen machen kann, dann möchte ich einladen, auf die Lazarus-Geschichte nochmal durchzulesen. Und Jesus kann es in dir schaffen. Es ist nicht, was von uns abhängig ist, sondern er ist der Kreator. Er ist der, der etwas ins Leben ruft. Und ich möchte für uns beten mit dieser Jahreslosung aus Hesekiel 36, 26. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Jesus, darauf wollen wir vertrauen und wir wollen es in Anspruch nehmen durch den Glauben, Herr, der empfängt. Und du sagst, es ist der Glaube eines Kindes. Es ist der Glaube, Herr, der von den, ja, wir können ihn sehen in den Augen der Kindern. Und ich danke dir, Herr, dass die Kinder auch heute uns den Weg gezeigt haben, hinein in diesen Glauben, der empfängt. So empfangt das, was der Herr für euch bereitet hat. Amen. Halleluja.
So. Test. Wir haben noch ein oder zwei Lieder. Moment, gleich haben wir es.